Herzlich willkommen, liebe Freunde des gesunden Menschenverstandes. Wir melden uns heute zurück mit einem neuen Buch. Beziehungsweise so ganz neu ist es nicht mehr. Mieses Geld heißt es. In unseren Kreisen schreibt man ja oft, dann das E lässt man weg. Mieses Geld. Ich freue mich sehr, dass Sie zu Gast sind, lieber Herr Beetz. Ihre Frau ist Mitautorin. Wir haben uns aber entschieden, dass wir es zu zweit machen. Natürlich wäre sie auch herzlich eingeladen gewesen. Wir wissen ja, wenn wir die Verkaufszahlen vergleichen von Ayn Rand, von Hayek, von Mises, dann wissen wir, okay, Ayn Rand war deutlich erfolgreicher. War das auch der Beweggrund, warum Sie gesagt haben, ich schreibe ein Buch zum Thema Bitcoin, digitaler Euro etc., all diese Themen, eher als Geschichte und nicht als Sachbuch, weil es vielleicht auch schon genug Sachbücher gibt?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, also dass das Buch entstanden ist, das ist eigentlich meiner Frau zu verdanken, weil die hatte die Idee, einen Roman zu schreiben und hatte aber keinen guten Ansatz für einen Plot und für eine Story. Und ich habe mich dann vor ein paar Jahren mal intensiv mit Bitcoin und dem digitalen Euro beschäftigt und dann kam mir plötzlich so diese Idee, da kann man eine richtig spannende Geschichte draus machen. Ja, und meine Frau war Feuer und Flamme, das eben in einen Roman zu verwandeln, und irgendwann wurde dann während des Schreibens ein Gemeinschaftsprojekt draus, so dass wir gemeinsam die Geschichte verfasst haben. Bettina natürlich eher die literarischen Höhepunkte und ich habe eher so das Fachliche beigesteuert. Und während des Schreibens und eigentlich erst hinterher, als das Buch dann verkauft wurde und so die ersten Rückmeldungen von den Lesern kamen, wurde mir dann klar, dass so eine Geschichte die Menschen viel stärker dazu bringt, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Also gerade, wenn man so dann verfolgt, was passiert denn dem Helden, welche Risiken bestehen denn, wenn sich plötzlich irgendwas in der Welt ändert und was kann da passieren und das ganz plastisch darstellt und selbst mitfühlt, ja, dann bewegt es die Leute auch dazu, sich mit den fachlichen Inhalten zu beschäftigen, obwohl die im Buch gar nicht in der Tiefe existieren.
Ja, ich finde das eine hervorragende Idee und wir sehen ja auch so einen gewissen Trend. Ja, der Olivier Kessler, wir haben gerade schon kurz drüber gesprochen, ja, ist einen ähnlichen Weg gegangen und ich sage das auch immer, es kann gar nicht genug Bücher geben zum Thema Geldtheorie und vor allem jetzt auch gerade gegen das digitale Zentralbankgeld. Das würde also bedeuten, dass Deutschland die dritte Währungsreform hätte in etwas über 20, 25 Jahren, ja, 99 Einführung des Eurosystems, dann die Scheine 2 Jahre später und Münzen, dann die Euro-Rettung, die sogenannte, und dann der digitale Euro, das wäre dann die dritte. Also was war die Hauptintention? Ich meine, auch, dass Sie mit Ihrer Frau Bettina das gemeinsam geschrieben haben, zeigt ja auch so ein bisschen aus der österreichischen Perspektive, dass Arbeitsteilung Sinn ergibt. Also ich persönlich würde es mir fast gar nicht zutrauen, jetzt aus der Sachbuch-Autor-Richtung rauszugehen und in die Roman- oder Thriller- oder wie auch immer Richtung zu gehen. Also das würde mich, glaube ich, überfordern, weiß ich auch nicht. Insofern, diese Arbeitsteilung ist natürlich gut. Aber die Hauptintention war, eher für Bitcoin zu werben oder, ich meine, es ist auch schöner, für etwas zu sein als gegen etwas.
Ja. Vielleicht. Also bei mir war die Hauptintention schon vom Inhalt her einfach Bitcoin als freies Geld bekannt zu machen. Also wie funktioniert das überhaupt? Ich bekomme halt in meinem Bekanntenkreis immer wieder mit, dass einfach viele Wissenslücken da sind und das Ganze eher so nebenläufig anzusprechen und zu vermitteln in Form der Geschichte. Das fand ich einen sehr guten Weg, um die Menschen auf das Thema aufmerksam zu machen, damit man sich dann tiefer damit befasst. Ja, und letzten Endes auch der andere Part, der Gegenpart, der digitale Euro, der theoretisch natürlich Potenzial hat, eine sehr, sehr starke Kontroll- und Zensurkomponente in das Geldsystem reinzubringen, auch auf diese Gefahren hinzuweisen, weil ich einfach vermisse, dass im öffentlichen Diskurs über den digitalen Euro gesprochen wird. Hört zumindest ich relativ wenig drüber. Und die EZB ist ja da doch schon sehr lange dran, das Thema voranzubringen. Und dafür ist meiner Meinung nach der öffentliche Diskurs viel zu gering, was die Wichtigkeit und die Gefahren, die in dem System stecken, auch gerechtfertigt wird. Ja, das waren die beiden Punkte. Zum einen natürlich für Bitcoin einen anderen Weg zu finden, zu erklären, worum geht's da überhaupt, was sind die Vorteile davon und natürlich auch die Risiken eines digitalen Euro mit aufzuzeigen.
Ja, man muss natürlich dazu sagen, es ist im wunderbaren Apricot-Verlag erschienen. Das ist natürlich auch ein Bitcoin-Verlag. Insofern ist das ja auch dann relativ klar, in welcher Richtung das so. Sie kommen allerdings eher aus der technischen Richtung. Ist das richtig?
Ja, also ich gelernt bin ich ja Bankkaufmann, aber das ist ja, schon, ja. Das ist schon 1000 Jahre her.
Das haben wir überwunden.
Genau. Also irgendwann in den 90ern fand man mich in einer Sparkasse. Ich war da auch 10 Jahre, habe dann allerdings so nach diesen 10 Jahren Bankkaufmann festgestellt, eigentlich schlägt mein Herz doch ein bisschen mehr für die Technik, obwohl ich mich für Finanzen interessiere, und habe mich dann eben der Banken IT zugewandt. Und ja, das mache ich jetzt seit 2001, zunächst als Angestellter, und jetzt seit 2006 bin ich freiberuflicher Berater im Bankenumfeld und im Bereich der, ja, ich sag mal, Bankengeschäftsprozesse tätig, arbeite viel in großen Softwareprojekten. Also meine Kunden sind Banken, Sparkassen und deren Rechenzentren.
Ja, ich finde total spannend, dass da auch gerade etwas passiert. Ich glaube, die VR-Bank Bayern Mitte ist es, die für Furore sorgt, was das Thema Bitcoin angeht. Vielleicht auch aus Ihrer Perspektive, da Sie ja Banken-Insider sind, weil wenn Sie Banken beraten, dann kommen Sie in die Gespräche. Wie wird das Thema digitaler Euro gesehen zum einen und auch das Thema Bitcoin als Gegenentwurf, als privater oder konkurrenzwirtschaftlicher Gegenentwurf auf Basis des heutigen Kenntnisstands, muss man es ja immer leicht einschränkend sagen.
Also ich erlebe die Diskussion, was Bitcoin betrifft, jetzt gerade bei der VR-Bank Bayern Mitte, das ist schon eine Ausnahme. Das muss man ganz klar so sagen. Das ist nicht die Regel, dass jetzt da irgendein Trend in der Bankenlandschaft beginnt. Zumindest wenn es den gibt, dann ist der mir vorbeigegangen, obwohl ich doch schon vor allem im Sparkassensektor sehr intensive Kontakte habe. Da geht man zwar jetzt vor, das Thema Krypto anzugehen. Man möchte eben Kryptohandel anbieten. Allerdings vollständig als Angebot ohne Beratung. Also ich gehe mal davon aus, dass das einfach irgendwo in die Homebanking-Anwendungen integriert wird, dass ich eben über die ganzen Partner der Sparkassen die Möglichkeit habe, als Kunde etwas zu kaufen. Aber es wird nicht so sein, dass ich jetzt in meine Sparkasse als Kunde reingehen kann und sagen, ja, ich interessiere mich jetzt für Bitcoin, wie funktioniert denn das überhaupt? Das ist ja etwas, was die Besonderheit bei der VR-Bank Bayern Mitte ist, dass die dieses Bitcoin-Informationsgespräch anbieten. Da legen sie auch Wert drauf. Es ist keine Beratung, weil da ja Haftungen damit verbunden wären. Aber sie informieren ihre Kunden über das Thema, machen ja auch dieses große Forum jetzt schon zum dritten Mal, wo man sich als Kunde umfassend über Bitcoin und eben nur Bitcoin informieren kann. Dieses nur Bitcoin-Thema, das erlebe ich tatsächlich ausschließlich von der VR-Bank Bayern Mitte, dass wirklich geschäftspolitisch darauf so stark abgestellt wird. In der Sparkassenwelt habe ich da bisher wenig davon mitbekommen, und auch in der VR und in der VR-Bankenwelt erscheint es mir eher so, dass man das Thema Krypto angeht. Was den digitalen Euro betrifft, ich glaube, der wird momentan gerade so als Hintergrundrauschen wahrgenommen, und nur auf Ebene der Verbände versucht man da eben sich zu positionieren, weil man jetzt nämlich langsam erkennt, dass der digitale Euro eine riesige staatliche Konkurrenz zum eigenen Zahlungsverkehr ist.
Das ist auch das, was ich für plausibel erachte und auch sehe, dass die Gefahr groß ist, dass es zu einem Mega-Bailout kommen könnte. Dass also aus zwei Kreisläufen, Kreditgeldschöpfungskreisläufen, dann einer gemacht wird. Dass man eben dann den Menschen erzählt, ja gut, die Banken haben sich alle verzockt. Mhm. Das ist so, und die werden dann als schwarzer Peter dargestellt. Ich habe das in meinem Buch auch geschrieben, der trojanische Rettungsanker wäre dann der digitale Euro. Sie schreiben hier auch in Ihrem Bitcoin-Thriller im Untertitel das perfide Spiel mit dem digitalen Euro. Also genau das ist es, glaube ich, auch, was sein könnte. Wir haben 2007, 2008 erlebt. Ich kann mich auch noch erinnern, wenn ich da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, und das können Sie wahrscheinlich bestätigen, gehe ich mal von aus. Damals war das klar, wenn man ich habe Ende der 90er in der Dresdner Bank damals noch, die ja jetzt in der Commerzbank aufgegangen ist, meine Ausbildung gemacht, und da war so die Aussage, ja gut, da kann man ja alt werden bei so einer Bank. Das ist ja eine grundsolide Geschichte. Und das habe ich dann relativ schnell anders gesehen, ähnlich wie Sie auch. Ne? Man ist Kaufmann der Bank, das heißt, man hat einen Kontrahenten auf der anderen Seite des Schreibtisches sitzen, und man selbst als Kaufmann der Bank vertritt die Interessen der Bank und nicht des Kunden. Das heißt, man kann gar nicht so richtig beraten. Und das waren so Dinge, die für mich dann auch problematisch wurden, weshalb ich dann Wirtschaftsinformatik studiert habe. Aber den Punkt, den ich eigentlich machen wollte, ist, dass das Bild der Banken, der Spekulanten und Co. Und der Banken als seriöses institutionelles Fundament in der Gesellschaft, dass das gelitten hat seit 2007, 2008. Und ich denke, dass es noch schlimmer geworden ist in den letzten Jahren. Und man könnte da noch einen draufsetzen. Eben, wir wissen, die Bankbilanzen, ja, ich je größer die Bank ist, desto schwieriger ist es, das überhaupt zu interpretieren. Wenn wir dann noch den Derivatekomplex hinzunehmen, dann wird es noch undurchsichtiger. Und der Abschreibungsbedarf ist enorm aus meiner Sicht, gerade wenn es jetzt darum geht, dass noch mehr Insolvenzen kommen, dass die wirtschaftliche Krise sich weiter zuspitzt, dass die Ungleichgewichte aus Finanz- und Eurokrise nach wie vor nicht abgebaut wurden, sondern einfach nur mit mehr Geld zugekleistert wurden. Das heißt, die systemischen Probleme sind immer noch da. Und da sehe ich das große Thema, dass man eben sehr perfide vorgehen könnte und könnte sagen, ja, die haben sich jetzt alle verzockt, das ist jetzt eben so, aber wir haben da schon mal was vorbereitet. Hm. Und man lockt die Leute natürlich entsprechend, zum einen aus der Notwendigkeit, dass die Banken eben in Schieflage sind und nicht zu retten sind. Das ist nicht mehr zu retten, sagen. Ich sehe das auch als, also es ist schwer zu quantifizieren, wie groß die Probleme tatsächlich sind. Aber ich glaube, das ist dann, man könnte es den Menschen so verkaufen. Wie sehen Sie das und wie diskutiert man das vielleicht auch in der Bankenszene? Wird es überhaupt, auch da wird es wahrscheinlich eher klein gekocht, denke ich mal. Wir haben jetzt, sorry, dass ich nochmal nachlegen muss, dann ist der Monolog jetzt auch fürs Erste beendet. Also wir haben ja die, von den Zahlen her, haben wir in den letzten Jahren größere Bankenpleiten in den USA erlebt, als das 2007, 2008 der Fall war in der Finanzkrise. Aber es wurde nicht so von einem medialen Begleitfeuer ausgestattet, wie das damals der Fall war. Ne? Wie sehen Sie das und wie sehen Sie auch dieses Wort des trojanischen Rettungsankers, so lautet eine Überschrift in meinem Buch.
Also ich denke, man muss da schon unterscheiden, habe ich jetzt das US-Bankensystem oder bewege ich mich jetzt im europäischen oder deutschen Rahmen? Das unterscheidet sich doch deutlich. Ich gehe jetzt deswegen mal nur auf den Bereich ein, wo ich mich tummle, nämlich im deutschen Bankensystem. Und ich glaube, dass die Probleme, die Sie jetzt auch in Ihrem Buch besprechen und beschreiben, dass das maximal so auf Management-Ebene vielleicht mal am Flurfunk besprochen wird. Ich erlebe nicht, dass diese Themen überhaupt präsent sind. Ich glaube, man wiegt sich da schon irgendwo in einer Sicherheit, die trügerisch ist, weil es läuft ja alles und man hält sich ja an die ganze Regulatorik und es gibt ja Unmengen an Kennzahlen, die man einhalten muss, und solange man sich innerhalb dieser Kennzahlen bewegt, geht man davon aus, dass es alles grün ist. Ich erlebe nicht, dass irgendjemand hinterfragt, ob denn die grüne Kennzahl wirklich signalisiert, es ist alles gut. Und das ist ja das Problem, das ich da sehe. Deswegen ist das einfach eine trügerische Sicherheit. Zu dem Punkt, der digitale Euro als Rettungsanker, kann ich mir sehr gut vorstellen, aber ich würde sogar noch...
Als trojanischer Rettungsanker.
Ja, als trojanischer Rettungsanker. Ja klar, dass man sagt, okay, jetzt muss man halt Giralgeldschöpfung, die stampfen wir jetzt einfach ein und wir nehmen jetzt den digitalen Euro und nehmen den zweiten Kreditgeldkreislauf raus. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich kann mir aber vorstellen, dass das auch viel schleichender und viel kleiner noch gehen kann, weil das, was Sie ansprechen, ist ja eher so ein Big Bang. Es gibt eine neue Krise, bumm, und dann switcht man vom einen System in das andere. Es wäre aber auch noch vorstellbar, dass es viel schleichender funktioniert. Mhm. Wenn ich mir überlege, wenn jetzt dieser digitale Euro, der wird ja für den Endverbraucher kostenlos sein, bietet im Grunde genau das, was ich mit meinem normalen Girokonto machen kann. Ich denke da noch an einige Jahre zurück, als die Werbung war, kostenloses Girokonto und wechseln Sie doch Ihre Bank, bekommen Sie noch 2,50 Euro gutgeschrieben. Sowas funktioniert ja. Und das funktioniert auch, wenn das von, ich bin mal so böse und sage, staatlicher Seite kommt. Die EZB ist ja ein Organ der EU, damit ein Staatsunternehmen. Und wenn jetzt die EZB genau diese Mechanismen nutzt und sagt, hey, ihr könnt das nutzen, das ist kostenlos, ab 2029 ist es sowieso für Supermärkte verpflichtet, den digitalen Euro anzunehmen und. Dann wird einfach der Trend dahin gehen, dass die Bürger ihre Konten vernachlässigen und primär auf den digitalen Euro setzen. Momentan ist er zwar, so wie er geplant ist, rein technisch noch mehr oder weniger zwingend mit einem Girokonto zu verbinden, weil ja diese halt die Obergrenze mit 3.000 Euro existiert, oder das wird zumindest diskutiert, diese 3.000 Euro. Und eben, wenn ich höhere Zahlungen leiste, dann wird das ja quasi nachgeladen und ich muss es ja irgendwo liegen haben. Also das ist die momentane Verknüpfung noch zum Girokonto. Aber das ist ja nur quasi ein Flag im Programm des digitalen Euro, diese Haltegrenze zu ändern, und dann wäre es überhaupt kein Problem, auch größere Zahlungen auszuüben. So, Wenn ich jetzt aber überlege, wenn jetzt dieser digitale Euro für die Bürger doch irgendwie recht attraktiv ist, am Anfang auch nicht böse, der ist einfach ganz praktisch und ich kann damit bezahlen und es kostet nichts und es ist alles wunderbar, ja, dann lege ich da vielleicht auch mal ein bisschen mehr Geld drauf. Also ich reiz diese 3.000 Euro aus. Naja, aber die verlieren ja dann die Banken als Einlagen. Ich weiß nicht, ob sich jemals irgendein Bankcontroller hingesetzt hat und mal gerechnet hat, was das passiert, wenn vielleicht 2.000 oder 3.000 Euro aller Kunden an Chiraleinlagen, die ja sehr preiswert sind, für die Refinanzierung verschwinden und plötzlich dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Da muss sich ja die Bank zwangsweise über die Zentralbank, über die Bundesbank refinanzieren, was natürlich Kosten verursacht. Also allein die Kostenschiene wird dazu führen, dass die Banken weiter unter Kostendruck kommen. Und ich glaube, dass so diese Kleinteile auch auf ganz lange Sicht, selbst wenn es jetzt keinen Big Bang gibt, dazu führen kann, dass die Bedeutung, die heute so eine Regionalbank wie eine VR-Bank oder eine Sparkasse hat, immer weiter sinkt, weil einfach ihr Kerngeschäft, was das den Zahlungsverkehr betrifft, in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Und ich meine, die ganzen IT-Systeme, um den Zahlungsverkehr zu betreiben, das kostet ja sehr, sehr viel Geld. Es ist ja nicht so, dass das schnell mal irgendwer programmiert und das läuft da vor sich hin. Das verursacht ja Millionen von Euro im Betrieb. Das heißt, die müssen auch Einnahmen generieren, diesen Zahlungsverkehr aufrechtzuerhalten. Und da brauchen sie natürlich auch entsprechende Stückzahlen. Und wenn das Ganze immer weiter runtergeht, weil viel mehr aus dem eigenen Kreisläufen verlagert wird, eben zum digitalen Euro hin, ja, dann verlieren sie einfach eine Einnahmequelle. Und irgendwann wird dann die erste Bank sagen, also für Privatkunden Zahlungsverkehr anzubieten, es lohnt sich nicht mehr. Machen wir nicht mehr. Ende. Und dann verschwindet eben das Produkt so sukzessive aus dem Markt. Und am Anfang stört es wahrscheinlich auch gar niemand, weil es gibt ja den tollen digitalen Euro, mit dem alles geht. Aber dann wandern wir halt in ein Szenario rein, das wir in unserem Buch beschreiben, nämlich das dazu führen kann, dass ich halt einen einzelnen Punkt habe, der in der Lage ist, den gesamten Payment-Bereich zu kontrollieren. Und das kann natürlich irgendwann theoretisch politisch missbraucht werden.
Ja, das Missbrauchspotenzial wird oftmals dann auch ausgeschöpft, zumindest im Zeitablauf. Und natürlich gewöhnen sich die Menschen auch schrittweise an mehr Unfreiheit leider. Das scheint so zu sein. Oder so läuft es ja im Grunde auch die letzten Jahrzehnte, wenn man sich das ansieht. Ja. Ich fand es auch interessant, was Sie gesagt haben, dass das Bankensystem sich unterscheidet zu dem US-Bankensystem. Das hat, glaube ich, auch die Krise 2007, 2008 gezeigt, dass diese drei verschiedenen Säulen, die wir hier haben, Privatbanken, Sparkassen, Volksbanken und vor allem ein sehr non-zentralistisches Bankwesen, dass das sehr, sehr gut ist, dass man eben sehr dezentral aufgebaut ist. Und das geht auf vielfältige Art und Weise verloren. Zum einen durch die ausufernde Regulierung. Da ist dann die Notwendigkeit da, dass man den Wasserkopf irgendwie zusammenlegt und fusioniert. Zum einen. Zum anderen, dass eben die Kreditmarge, die Margen im Allgemeinen durch die Fristentransformationen sukzessive immer weiter zurückgegangen sind im Zuge des Niedrigzinsniveaus. Ja, das ist ein großes Problem gewesen. Und dann kommen eben diese verschiedenen Szenarien ins Spiel, die Sie ausführen. Vielleicht ist es auch ein Mix aus einem schleichenden Prozess und einer größeren Krise. Ja, ich glaube auch nie so an diesen großen Crash. Also da bin ich auch kein Freund von, überhaupt nicht. Sowieso ist es schwierig, Prognosen anzustellen. Ja, es kann auch irgendein Kriegsszenario kommen. Oder wer hat damit gerechnet, dass so ein Bacillus Maximus aus dem Hut gezaubert wird? Sage ich mal ganz lapidar. Das sind so Punkte, die ich gerne noch anfügen wollte. Und interessanterweise habe ich gerade am vergangenen Wochenende eine Diskussion gehabt. Da ging es um den digitalen Euro. Und da habe ich so ein paar Punkte notiert aus diesem Papier zum digitalen Euro, Artikel 7, 13, 15, 16 und wie die alle heißen. Also Verpflichtung zur Annahme steht da. Verpflichtung heißt natürlich Zwang. Also Zwang zur Annahme, ja, müsste man es heißen. Dann Ablaufdatum möglich. Ja, Stichwort Schwundgeld. Kein Wertspeicher. Gut, Wertspeicher ist immer ein Fall für sich, weil man nicht weiß, wie die Nachfrage ausfällt. Der digitale beziehungsweise Bitcoin ist ja mit der Wertspeicher überhaupt für viele junge Menschen vor allem. Also Ersatz für Bargeld. Programmierbarkeit, Transaktionslimit und so weiter. Ja, also das sind Artikel aus den offiziellen Quellen, die ich immer hervorgezückt habe. Und da landen wir eben bei dem, was Sie zum Ende Ihrer Ausführung sagten, beim Missbrauchspotenzial. Und der Mensch ist nicht nur gut und auch nicht nur schlecht. Insofern ist die Frage, wenn es Menschen sind, die wohlmeinende Führer sind, dann missbrauchen sie das Potenzial nicht, was da ist.
Ja, wie sehen Sie das? Es ist immer die Frage, ich glaube ja nicht an die böse Verschwörung, sondern ich denke, dass auch unsere Regierenden in der besten Absicht handeln, aber möglicherweise einfach irrigen Ideen hinterherlaufen. Also ich glaube, dass es ausreicht, einfach ein falsches Weltbild im Kopf zu haben und dem hinterherzulaufen und dann von mir aus sogar unter besten Absichten Dinge zu tun. Aber leider entsteht dadurch vielleicht etwas, was man so nicht vorhersehen konnte und was man dann hinterher auch nicht mehr ohne weiteres wegbringt. Und das sehe ich einfach so als Risiko. Und diese ganzen Punkte, die Sie gerade genannt haben, ja, das sind ja auch Sachen, die ja aktuell in der EU-Verordnung mit definiert werden sollen. Also zum Oktober, November diesen Jahres sollten ja diese beiden EU-Verordnungen beschlossen werden. Zum einen eben, dass der digitale Euro Bargeld als gesetzliches Zahlungsmittel etabliert wird und zum anderen, dass eben auch Bargeld als gesetzliches Zahlungsmittel etabliert werden soll. Das ist ja unglaublich, obwohl wir ja in der EU alles regeln, also wie krumm Bananen sein dürfen und wie Gurken auszusehen haben. Aber wir haben bis heute gar keine Verordnung, welche Bedeutung es hat, wenn wir irgendwas zum gesetzlichen Zahlungsmittel definieren. Und das muss man jetzt anscheinend nochmals genauer festlegen, weil bisher gibt es ja nur diesen, ich glaube Artikel 128 ist es, in dem beschrieben wird, dass eben Münzen und Noten die gesetzlichen Zahlungsmittel sind, aber es gibt keine genauere Ausführung, was das heißt. Und da sieht man schon, dass einfach eine gewisse Unwucht dieser beiden Verordnungen existiert. Bei der digitalen Euro-Verordnung, einfach mal ein paar Beispiele zu nennen, ist es so, es ist definitiv klar, es wäre verboten, ein Schild an meinem Kiosk hinzuschreiben, wo ich sage, keine Annahme von digitalen Euro. Also solcher Ausschluss ist untersagt. So eine Untersagung fehlt aber in der Bargeldverordnung. Und durch viele solch kleine Dinge kann es natürlich dann im Lauf der Zeit passieren, dass auch der digitale Euro das Bargeld verdrängt. Es ist auch nicht vorgesehen in der Bargeldverordnung, dass man verbietet, Gebühren für Barzahlungen zu erheben. Andererseits ist der digitale Euro in der Verordnung so definiert, dass zum Beispiel staatliche Stellen den verpflichtend zur Zahlung verwenden können. Ja, und dann brauche ich eigentlich nicht lange, um mir ein Szenario zum Überlegen, wo wirklich jeder digitale Euro akzeptieren muss, weil wenn ich nämlich mein Arbeitslosengeld, meine Rente und was es sonst noch alles an tollen Zahlungen von staatlichen Stellen gibt, nur noch im digitalen Euro nehme, ja, wer kann sich's denn dann überhaupt wirtschaftlich noch leisten, zu sagen, nee, da verzichte ich drauf. Also das ist dann einfach ein Zwang, zum digitalen Euro zu verwenden, selbst wenn das nicht so niedergeschrieben ist.
Und dann kommen wir im Grunde auch sehr, sehr schnell zu den Lösungen. Und da sind wir bei Karl Menger, da sind wir bei dem, was ich in meinem Buch auch schreibe. Da sind wir auch bei Bitcoin und Ihrem Buch. Es geht nämlich darum, um die ursprüngliche Aussage, wie Geld entstanden ist, ja, wie Produkte entstehen. Zum Beispiel dieser Kugelschreiber hier, ja, da gibt es verschiedene Anbieter und jeder hat auch, die Menschen haben unterschiedliche Präferenzen. Der eine schreibt lieber mit Tinte, der andere mit Bleistift, damit das wegradieren kann und der andere eben mit dem Kuli, damit man es nicht wegradieren kann. Also die Präferenzen, die Bedürfnisse der Menschen sind sehr, sehr unterschiedlich. Und wenn die Menschen die Wahl hatten, dann haben sie sich für Gold und Silber in der Menschheitsgeschichte entschieden. Heute entscheiden sich viele Menschen für Bitcoin. Ja, vielleicht nicht unbedingt als Transaktionsmittel, sondern sie halten es, um eben schon erzeugte Leistung zu sparen und bauen eben darauf, dass die Nachfrage in Zukunft konstant beziehungsweise dynamisch steigend sein wird, damit es eben dann auch noch höhere Kaufkraft in Aussicht stellt. Und das ist der entscheidende Punkt aus meiner Sicht. Alles steht und fällt mit der Akzeptanz der Menschen. Und wenn die Menschen akzeptieren, dass Geld per Gesetz, und das habe ich gerade in Ihren Ausführungen ja auch gemerkt, das ist einfach in Fleisch und Blut bei den Menschen übergegangen, das Recht beziehungsweise Gesetze einfach so in die Welt gesetzt werden. Und wir sagen da fälschlicherweise auch immer, dass es von oben in die Welt gesetzt wird. Mhm. Wir machen uns dadurch automatisch klein. Nein, es kommt hinterrücks in die Welt und nicht durch die Akzeptanz beziehungsweise durch die Transaktionen, durch die Kooperation, die auf Freiwilligkeit basiert. Und das ist der entscheidende Punkt, den ich machen möchte eigentlich. Dass wir, wenn wir dafür werben, dass eigentlich, ich meine, der Staat kann sein Geld anbieten, das ist vollkommen egal. Er darf nur keine Hürden auftürmen, indem er beispielsweise Silber mit Umsatzsteuer tötet und die Bitcoin und Gold es schwieriger macht, damit Transaktionen zu tätigen aufgrund der Spekulationssteuer zum Beispiel. Mhm. Oder dass er eben seine Steuern natürlich in seinem Geld erhebt. Ja, das ist auch alles andere als Wahlfreiheit. Und wenn ich auf Karl Menger abstelle und sage, Geld ist eben nicht durch einen legislativen Akt in die Welt gekommen, sondern aus der Notwendigkeit des Tausches haben sich eben Muscheln, dann später Gold, Silber, heute haben wir Bitcoin gebildet. Und das gefunden, die Menschen haben es gefunden in irgendeiner Art und Weise. Und dieser Prozess des Findens, das ist auch das, was Hayek ja sagte, das Entdeckungsverfahren freier Märkte und des Wettbewerbs konkurrierender Angebote, die auch disziplinieren, gutes Geld anzubieten. Ja, in Deutschland hatten wir 600 Münzprägestätten zu Hochzeiten und Schulden und Guthaben wurden gerechnet in den harten Einheiten und die Verwässerten, die nahm man dann nur noch zum Tausch, so wie das heute auch ist. Die Verwässerten nehmen wir zum Tausch und wir bewahren unsere Werte auf in Bitcoin, Immobilien, wie auch immer, Gold. Ja, wie sehen Sie das? Gerade das Thema, dass wir eigentlich lernen sollten, wir Menschen, oder dass wir dafür werben sollten, wir freiheitlichen Menschen, dass diese positive Rechtsetzung, das Recht einfach von irgendeiner herrschenden Clique, Regierung, wie auch immer in die Welt kommt, dass das eigentlich ein Problem ist. Noch zumal wir ja die EU haben, wo das Parlament zwar wählbar ist, aber die Gesetze und Verordnungen von der Kommission kommen, die gar nicht wählbar ist. Also das ist wichtig, dass wir da aufklären. Sehen Sie das auch so? Und natürlich ist Ihr Buch da auch ein Beitrag zu.
Liebe Zuschauer, in Zeiten, in denen die Freiheit angegriffen und erodiert wird, brauchen wir Menschen, die für die Freiheit kämpfen. Kommen Sie zur Atlas-Initiative. Dort kämpfen wir für unsere Freiheit und auch für Ihre. www.atlas-initiative.de.
Ja, also ich sehe das genauso. Ich kann das exakt so unterschreiben, wie Sie das beschreiben. Aber ich glaube, es ist extrem schwierig, diese Gedanken, den Menschen diese Gedanken zu vermitteln. Ich meine, wenn ich von mir selbst ausgehe, noch vor 10 Jahren habe ich mich nicht mit Geldtheorie befasst. Gar nicht. Das war kein Thema. Das ist auch kein Thema der Banken oder der Bankenlandschaft. Die beschäftigen sich nicht damit. Das ist, glaube ich, ein Irrtum, den man gerade so in der Bitcoiner-Szene sieht. Die denken, die Banker wüssten, wie das mit Geld funktioniert, aber mitnichten, das ist nicht so. Also das ist kein Thema, das da präsent ist. Und in der Allgemeinbevölkerung ist es auch kein Thema. Es wird ja nicht gelehrt. Es wird nicht gelehrt in der Schule. Es wird nicht besprochen irgendwo in öffentlichen Medien. Es ist ein absolutes Nischenthema. Und ich selbst musste auch erst so eine sehr, sehr weite Lernkurve zurücklegen, bis ich diese Gedanken wirklich auch verinnerlicht habe. Und ich glaube, es ist wirklich ein guter Weg, dass über Geschichten, über Fachliteratur, wer sich damit beschäftigen will und in die Tiefe gehen möchte. Aber ich glaube, dass Geschichten, Filme, Dinge, die einen bewegen, dass die ein sehr, sehr, sehr wichtiges, ein sehr wichtiger Punkt sind. Wenn man sich anschaut, dummerweise funktioniert das ja in die andere Richtung wunderbar. Nehmen wir mal einen Film wie Titanic. War ein Welt, nicht Bestseller, sondern wurde ja in den Kinos rauf und runter gespielt. Und was wurde da für ein Bild vermittelt? Oben sind die bösen Reichen und die sind ganz schrecklich böse und machen nur Intrigen. Und unten, da sind die ärmeren Leute und denen geht's gut und die helfen alle und sind alle super. Also dieses Bild, das hier vermittelt wird, das setzt sich ja natürlich in der Bevölkerung fest. Ich sehe, aha, die Reichen, das sind die Bösen, die Armen, die sind die Guten. Lustigerweise, wenn man sich mal anschaut, im Titanic-Museum in Irland, wie das denn wirklich war, dann geht das sehr stark auseinander. Also diese dritte Klasse, die sieht völlig anders aus. Man kann sich diese Kabinen auch ansehen. Die hatten einen extrem hohen Standard. Das war auch dem Betreiber von Titanic wichtig, weil sie damit eben gerade die ärmere Bevölkerung erreichen wollte, das eigene Schiff zu buchen und nicht ein anderes, weil in anderen Schiffen der Standard viel niedriger war. Aber die Macher des Films haben sich dazu entschieden, ein anderes Bild zu zeigen. Das kann jetzt schlecht recherchiert sein, da könnte man jetzt, wenn man böse ist, aber auch Absicht dahinter vermuten. Und ich glaube, gerade für die freiheitliche Szene ist es wahnsinnig wichtig, diese Mechanismen zu verstehen und eben auch zu nutzen. Also wir brauchen viel mehr Menschen, die kreativ sind, die eben Inhalte produzieren, die Leute amüsieren und nichts lehren und dort einfach zeigen, wie denn unsere Ideen und unsere Theorien, wie sich das denn in der Realität darstellen kann. Und ich glaube, das ist etwas, was wir als freiheitliche Menschen einfach lernen müssen.
Ja, ich glaube, da sind wir auch bei Kant, ja, dass es eben so ist, dass die Menschen sich nur selbst aufklären können und aus ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit befreien können, wenn sie eben die Notwendigkeit erkennen, dass sie oder ihr bestehendes aktuelles Weltbild und die verschiedenen Glaubenssätze, die damit einhergehen, auch die Narrative, dass die eben auf den Prüfstand zu stellen sind. Und da können wir mit unseren Werken, mit unseren Büchern, mit unseren Videos, können wir den Menschen Impuls geben, vielleicht auch Argumentationshilfen für Leute, die sich auch berufen fühlen, etwas aufzuklären. Ich freue mich über jedes Buch, was neu auf den Markt kommt, zum Thema Geld. Ich habe da kein Konkurrenzdenken, beziehungsweise ich sehe es genau anders, weil jeder eben andere, erstmal, weil sowieso jeder eine andere Ansprache hat. Zum anderen ist es eben auch so, dass Geld leider eben ein Nischenthema als Nischenthema wahrgenommen wird, aber es gar nicht ist, weil jeder nutzt es zum Tauschen, um seine Ziele zu erreichen, seine Vermögensziele etc. Man spart unsinnigerweise vielleicht sogar in Geld. Ja, deswegen ist es eigentlich kein Nischenthema. Und genauso habe ich früher auch mal einen Vortrag begonnen, dass ich gesagt habe, ja, es ist als Nischenthema irgendwie bekannt, weil das man mir auch immer gesagt hat. Also mein Buch hat sich recht gut verkauft, das ist das erste Geldzeitenwende. Und das zweite, das läuft ja gerade erst, aber da wurde eben immer gesagt, naja, das ist ein Nischenthema. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, habe gesagt, das ist überhaupt kein Nischenthema, weil ihr verwendet es alle, ja. Das Problem ist aber, dass ihr diesen gewissen Narrativen auf den Leim geht, ne, dass eben gesagt wird, die Geldmenge sollte parallel zur Wirtschaftsleistung wachsen und so weiter. Und damit leistet ihr der Inflationierung des Geldes Vorschub. Ja, die Euro-Geldmenge hat sich vervierfacht seit 99. Gold ist um den Faktor 12 gestiegen, das heißt 90% Kaufkraftverlust gerechnet in Gold. Dann haben wir genau den Punkt, den Sie ausgeführt haben, dass es in den Banken eben so ist, dass da Menschen sitzen, die natürlich diesen geldtheoretischen Aspekt gar nicht beleuchten, weil die Stellenbeschreibung ganz anders ist. Da geht es eben darum, Kundenbetreuer zu sein, Papiere und Produkte der Banken zu verkaufen, Kredite zu vermitteln, was auch immer. Sowas in der Art. Das ist das, was da passiert. Und dann gibt es eben Menschen wie Sie und mich, die dann irgendwann feststellen, boah, irgendwie, das ist jetzt nicht das, was zu meinen Werten irgendwie passen könnte. Ich weiß noch damals, als ich zu meinen Eltern gegangen bin und habe gesagt, ich muss da weg, ich halte das nicht aus, das ist irre. Und das war direkt nach der Ausbildung, da haben die mich angeguckt, um 2000 rum war das, und haben gesagt, das kannst du doch nicht machen, so einen tollen Job da aufgeben. Ich habe gesagt, das ist kein toller Job, das ist Verarsche, auf Deutsch gesagt, auf gut Deutsch. Und dann bin ich eben studieren gegangen. Und genau das, was sie sagen, eigentlich sollte es jeder in sich tragen und sagen, ich möchte den Dingen auf den Grund gehen. Ja, und um wieder bei Kant zu bleiben, es ist eben nicht jedem gegeben, da so voranzugehen, wie wir beide das tun. Das ist so. Aber wir sind da die Impulsgeber. Würden Sie das ähnlich sehen? Und vielleicht, was können wir noch tun, um noch mehr in die Breite zu kommen? Ich meine, Sie haben einen anderen Weg gewählt als ich mit Ihrer Frau. Der Olivier Kessler ist auch in diese Richtung gegangen, Rainer Zittelmann auch. Also das Geschichten erzählen, das Storytelling, wie man das so auf Neudeutsch sagt, das ist etwas, was wir Freiheitlichen auch jetzt entdecken. Ist das der richtige Weg? Und was kann man vielleicht noch tun? Sind Kampagnen eine Idee? Ich denke auch an die Bargeldkampagne von Hans-Jörg Stützle. Ja, also gerade im Zuge von Covid ist das Bargeld mächtig zurückgedrängt worden. Was kann man tun? Was haben Sie für Ideen vielleicht so aus dem Bauch raus?
Also ich denke, die Idee mit Geschichten, die müssen wir einfach wiederentdecken. Das ist ja nicht neu. Sie haben eingangs Ayn Rand angesprochen. Ich glaube, das Buch ist 10 Millionen Mal verkauft. Ich weiß es nicht. Also Millionen Mal verkauft worden. Ja. Da haben wir noch enormes Aufholpotenzial. Und dass es funktioniert, zeigt sich ja auch, weil das ist ja eines der beliebtesten Bücher in den USA. Ich stelle mir die Frage, ja, warum ist das bei uns nicht so? Also ich glaube, der eine Punkt ist, man muss wieder diese Denke finden, als Autor, dass ich diese Ideen einfach mit in Geschichten verwebe. Das ist das Erste. Also wenn ich wirklich sage, okay, das ist etwas, wo ich mich drin wohlfühle, das ist etwas, das gehört zu mir, dann bietet es sich an, einfach auch entsprechende Geschichten zu produzieren. Und das Gleiche gilt natürlich für andere Medien, Filme etc. Das andere ist, ich glaube, wir sind teilweise zu wenig sichtbar. Wenn man heute sich irgendwo in die Fußgängerzone stellt und sagt, was ist denn Libertarismus? Ich glaube, da würde man sehr komische Antworten und sehr viel Kopfschütteln bekommen, weil das einfach in der Öffentlichkeit auch noch zu wenig Bekanntheit hat. Ist klar, die öffentlich-rechtlichen Medien, die framen das, wenn überhaupt, dann eher mal rechts, aber dass da wirklich Inhalte kommen, passiert ja nicht. Also das heißt, wir müssten von uns aus versuchen, möglichst greifbar zu argumentieren. und die Probleme, die die Menschen bewegen, anzusprechen. Also wenn ich mit Menschen spreche, so das Thema Inflation, das ist etwas, das bewegt die Menschen. Oder dass Immobilien so teuer geworden sind. Ich meine, so Inflation in Immobilien, wenn man jetzt wieder mit irgendjemand aus der MMT diskutiert, die sagen, ja, das ist ja gar keine Inflation, ist ja, wenn überhaupt, Asset Price Inflation, hat nichts miteinander zu tun. Diese Denke ist natürlich auch immer stärker verbreitet, findet sich dummerweise am ehesten dann, wenn man wirtschaftliche Themen in den öffentlich-rechtlichen Medien findet. Und diese Dinge anzusprechen und zu erklären, ja, wie funktioniert das wirklich? Es gibt auch andere Denkmodelle. Selbst wenn jetzt das Denkmodell nicht stimmen sollte, befass dich mal damit. Also es muss jetzt nicht sein, dass das eine, das du dir jetzt im ARD und ZDF Spätprogramm angeguckt hast, dass das Richtige ist. Es gibt noch andere Denkschulen. Lohnt sich doch mal, da einen Blick drauf zu werfen. Und ich glaube, möglichst konkret zu sein, das ist etwas, was uns manchmal ein bisschen schwerfällt. Also ich glaube, wir sind ja Weltmeister drin, unsere Ideen dann gegenseitig noch wegen irgendwelchen Kleinigkeiten vielleicht dann auch so zu zerreden, dass jemand, der noch überhaupt nicht auf der Schiene ist, denkt, was sind denn, was wollen die überhaupt? Also wir diskutieren über irgendetwas, das für uns elementar wichtig ist, und ein Außenstehender denkt sich, was wollen die überhaupt? Und ich glaube, das macht uns auch teilweise etwas unnahbar. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, das eher so zu überwinden, dass die Dinge, die wir ja von uns geben, dass das auch etwas ist, was den Menschen wieder mehr greifbar für ihren Alltag etwas bringt. Deswegen finde ich es extrem wichtig, Videos, Bücher etc. zu haben, wo ich sage, okay, das ist etwas, wenn ich das jemanden schicke von mir aus, dann weiß der genau, aha, aus dem Grund ist es mit den Zinsen so, oder deswegen kann ich mir jetzt keine Immobilie mehr leisten, oder deswegen ist das und das und das und das. Ich glaube, das muss immer ziemlich greifbar ein akutes Problem eines Menschen lösen, damit er auch bereit ist, damit zu befassen. Also das, glaube ich, ist so etwas, was über dem Ganzen, wenn wir Content produzieren, wo wir andere Leute erreichen wollen, immer oben drüber stehen muss. Was nützt denn demjenigen, der das anschaut, der sich noch nie mit diesen Ideen von Mises, Menger, Rothbard und so weiter befasst hat? Was hilft es dem? Und ich glaube, das müssen wir einfach verinnerlichen, dass wir da versuchen, ein bisschen mehr Marketing zu machen. Und ja, die Linke kann das ja extrem gut. Die sind ja extrem geschickt darin, Sachen so zu verkaufen, dass sich das gut und richtig anfühlt. Und ich glaube, da kann man sogar ein bisschen was lernen und abgucken, nur eben in der richtigen Art und Weise.
Ganz bestimmt. Und ich persönlich habe das auch mehrfach schon ausgeführt, dass es mir aufgefallen ist, dass die schlechten Produkte, wie auch die schlechten Ideen, eben immer das bessere Marketing haben. Man nehme nur mal Red Bull oder Coca-Cola, das sind jetzt nicht unbedingt gesunde Produkte, aber die haben ein unfassbar gutes Marketing und verkaufen sich extrem gut. Und so ist es eben auch mit den kollektivistischen Ideen. Die arbeiten mit der Angst, die arbeiten mit richtig perfiden Tricks, und die moderne Propaganda hat ja nicht erst in den letzten Jahren irgendwie großartig reüssiert, sondern das haben ja auch schon andere auf deutschem Boden für sich zu nutzen gewusst. Mhm. Was mir auch Mut macht, ist die Vernetzung. Wir kannten uns vor einigen Jahren auch noch nicht. Insofern ist das, glaube ich, auch ein Punkt, der wichtig ist, dass man eben darüber hirnt und nachdenkt, wie kann man, deswegen dieser Verlauf des Gesprächs ist auch ganz interessant, wir haben uns da nichts vorgenommen im Vorfeld, dass wir eben da uns überlegen, wie kommen wir denn, und dass wir die Leute daran teilhaben lassen, wie wir in die Köpfe kommen, und dass es eben auch wichtig ist, wirklich konkrete Themen zu adressieren, die die Menschen packen, die sie interessieren, die ihren Lebensalltag umgeben, dass sie auch abgeholt werden. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Mhm. Und ein Punkt, den ich mir noch notiert hatte, beziehungsweise der auch das Bildungssystem adressiert, dass die Menschen eben, oder ich habe ja auch Wirtschaft studiert, österreichische Schule kam nicht drin vor. Und dieser Widerspruch, wenn ich den platziere und sage, ja, die österreichische Schule wird dort nicht großartig, dem gibt man da keine Bühne. Warum? Weil es eher eine staatskritische Lehre ist, weil es eine anti-interventionistische Lehre ist, die also gegen Zentralbankeingriffe, gegen die Zentralbanken per se oder sie kritisiert, da gibt es ja unterschiedliche Positionen, und natürlich auch gegen staatliches Eingreifen ist und sich für freie Märkte und freies Handeln eben stark macht. Und natürlich hat eine anti-etatistische, eine staatskritische Lehre in staatlichen Apparat keine Chance und keinen Platz. Das ist ein Widerspruch, der ganz einfach aufzulösen ist, wo man ganz klar sagen kann, natürlich findet die österreichische Schule da keinen Raum. Und Hayek hat man so ein bisschen erwähnt mal, weil er den Nobelpreis bekommen hat, aber Mises, um Himmels Willen, ja, nie irgendwie mal eine Bühne gegeben. Also das ist ein wichtiger Punkt für mich, und ich glaube auch, ein wichtiger Punkt ist, dass eben viele Sachen umgekehrt worden sind. Und da komme ich nochmal zu dieser positiven Rechtsetzung. Auch die amerikanische Notenbank Fed, wie sie in die Welt gekommen ist. Ja, da haben sich Menschen getroffen, die vermögend waren, die erkannt haben, das Geldschöpfungsmonopol oder die Geldplanstelle, das für uns einzuspannen, das ergibt richtig Sinn, das hat richtig Potenzial, haben sich hingesetzt, haben die gegründet und haben sie dann durch diese positive Rechtsetzung durch den Kongress geprügelt, allerdings auch nicht im ersten Versuch, sondern erst im zweiten. Der erste Versuch, der Aldrich-Plan, ist gescheitert. Aber da es sich eben lohnte, dran zu bleiben, haben sie es eben dann durchgezogen. Und am 23. Dezember 1913 wurde der Federal Reserve Act verabschiedet. Und wir wissen das vor Weihnachten, da haben die Menschen oftmals andere Dinge im Kopf. Das heißt, da waren nicht ganz so viele Menschen da. Und das hat man geschickt gemacht. Insofern gibt es natürlich Interessen. Es geht nicht darum, irgendwelche Verschwörungen zu skizzieren und auch da vielleicht nochmal Bewusstsein zu schaffen, dass wenn dieses Etikett Verschwörung immer irgendwo drauf geheftet wird, dass dann gleich der Diskurs unterminiert wird, halte ich für problematisch. Man sollte immer für alles offen sein und dann überlegen, ergibt das Sinn oder ist es Blödsinn? Und dann eben mittels der eigenen Urteilskraft zu eigenen Erkenntnissen kommen. Und ich habe mich eben mit dieser Fettgründung beschäftigt und habe festgestellt, meine Güte, da haben einflussreiche Kreise den Staat eingespannt und die Rechtsetzung dafür missbraucht, dass die amerikanische Notenbank diese Legitimation bekommen hat. Und das beschäftigt uns bis heute.
Ja, so ist es.
Also das hat nichts mit Verschwörung zu tun, sondern es geht einfach darum, dass jeder Mensch, auch ein Politiker, der jetzt irgendwelchen großen Finanzinstitutionen nahesteht, weil er da mal Aufsichtsrat war und jetzt Bundeskanzler, der handelt für seine eigenen Interessen und dann für die Interessen seiner Kumpanen. Das ist völlig normal. So sind wir Menschen. Und wenn wir ein System haben, das so angelegt ist, dass man das wunderbar ausnutzen kann, dann werden diese Spielräume unter Umständen ausgeschöpft. Also auch da werbe ich für Bewusstsein und ich werbe dafür, dass nicht alles mit irgendeinem Etikett versehen wird. Also Verschwörungsideologie oder dann ist irgendjemand rechts. Ich meine, gut, das hat sich mittlerweile abgenutzt. Das haben die Leute kapiert, dass es schwachsinnig ist, irgendwen, der kritisch ist, als rechts zu bezeichnen. Aber wie ist Ihre Position dazu, auch möchte ich den Bogen spannen zu dem, was Sie schon mal sagten, dass es, glaube ich, ganz normal ist, dass es derartige Positionen gibt und dass ein Unternehmer auch so handelt. Der versucht irgendwo, seine Interessen durchzusetzen und dann geht er natürlich den Weg über den Bürgermeister, dass er mit dem mal ein Bierchen trinkt oder so. Das ist völlig normal im Kleinen wie auf der größeren Ebene.
Ja, also absolut. Ich meine, im Großen, fangen wir mal da an, ist natürlich das Problem, dass wenn ich ein großer Konzern bin und die Möglichkeit habe, bei der EU Einfluss zu nehmen, ja, dann lasse ich eben meinen Einfluss durch meine Lobbyisten so wirken, dass Erlasse kommen, die auf dem ersten Punkt vielleicht so aussehen, als würde das jetzt ganz stark reglementieren, was weiß ich, Datenschutz und tralala. Aber weil ich ja eine entsprechende Marktmacht habe, kann ich das gut abfedern. Und in Wirklichkeit schafft es nur eine Art Burggraben, weil die ganzen Kleinen, die leiden drunter. Ich bin vielleicht dann derjenige, der auf den ersten Blick sagen kann, also jetzt mal langsam, jetzt habe ich da ein Riesenproblem, jetzt muss ich das alles erfüllen. Ja, aber ich kann es erfüllen. Kurzfristig kostet mich das vielleicht Geld. Aber auf längere Sicht, und diese Konzerne denken durchaus alle längerfristig, und die haben ja auch einen langen Atem, nutzen die gesetzgebende Kraft der EU aus, ja, um ihre Konkurrenz zu eliminieren. Ja, und wenn ich jetzt im ganz Kleinen schaue, ich wohne in einem kleinen Dorf mit unter 2000 Einwohnern, ja, da ist es halt auch so, wenn man halt dann die Menschen im Gemeinderat näher kennt, dann geht vielleicht das eine oder andere mal leichter, als wenn man sich halt nicht kennt. Und das ist völlig natürlich. Ich glaube, jeder kennt in seinem Bekannten- und Verwandtenkreis irgendeine Geschichte, die vielleicht mal erlebt wurde, wo man sagt, ja, okay, da kann man genau dieses Erleben wiedersehen. Das ist halt einfach menschlich. Also ich versuche natürlich immer zum Vorteil von mir und meinen Interessen zu agieren. Es wäre ja töricht, etwas zu tun, wo ich mir schade. Also kaum jemand wird auf die Idee kommen, Dinge zu tun, wo ich ausschließlich mir selbst schade. Warum sollte ich das machen? Ja, und das funktioniert natürlich auch für Unternehmen. Und wenn ich allerdings jetzt einen Machthaber habe, der in der Lage ist, etwas per Order von oben durchzudrücken, ja, dann, und ich die Möglichkeit habe, den etwas zu beeinflussen, dann ist halt auch die Frage, was erzähle ich dem und was erzähle ich dem vielleicht nicht, und sorge dafür, dass die Entscheidungen des Gesetzgebers einfach in die Richtung kommen, wie ich das brauche. Deswegen ist das vielleicht auch so schwer zu greifen, weil es ist ja vielleicht gar nicht so, dass jetzt da irgendeine böse EU irgendwas Böses entschieden hat. Die wurden halt beeinflusst, vielleicht haben sie sich zu wenig breit informiert oder wie auch immer. Aber die Tatsache, dass es so etwas wie die EU gibt, ist ja dann das Problem, weil halt einfach die EU natürlich auch immer weiter wachsen will. Die Beamtenstellen, die wollen ja besetzt werden, und ich möchte natürlich auch neue Beamtenstellen haben. Also es wächst automatisch, weil jede einzelne Abteilung Interesse daran hat, ja, sie sind ja alle wichtig, also müssen sie alle wachsen. Und diese neuen Stellen produzieren neue Regeln, neue Bürokratie, die muss man prüfen und. Das heißt, es verschlingt immer mehr Geld. Ja, und diejenigen, die Möglichkeit haben, da etwas Einfluss zu nehmen, die haben natürlich auch den Vorteil, ja, dass sie sich die Welt so zurechtrücken können, wie es für ihren eigenen Vorteil dann ist. Sehe ich also so wie Sie.
Absolut. Und es gab einen US-Präsidenten, Andrew Jackson hieß der, der damals auch die Free Banking Era geprägt hat, beziehungsweise er da damals dafür gesorgt hat, dass eben die Second Bank of New York, hieß sie, glaube ich, damals abgeschafft wurde. Und der hatte eben gesagt, ja, die Legitimation ist gar nicht da. Und das ist auch meine Argumentation, dass ich sage, gute Produkte und Dienstleistungen kommen eben durch Angebot und Nachfrage, beziehungsweise durch ablehnbare Angebote in die Welt, und die Menschen fragen danach. Und nicht dadurch, dass jemand den Weg über die Politik geht und sagt, ja, wir gründen jetzt eine Zentralbank, weil wir große Krisen, der Grund war die Krise 1907, das ist der Grund, warum wir die amerikanische Notenbank gründen müssen. Oder wir haben andere Dinge wie Umweltschutz, wir haben soziale Ungerechtigkeit und so weiter und so fort. Und da redet man den Menschen auch ein, ja, das muss der Staat irgendwie objektivieren, weil ihr Menschen nicht freiwillig helfen würdet. Ja, und es gibt genug Beispiele, dass die Menschen freiwillig geholfen haben. Ja, und all diese Dinge sollte man eben ansprechen, dass es eben andere Zeiten gab, wo es anders war. Die Free Banking, ich mache da noch ein weiteres Video zu dieser Zeit der Free Banking Ära, weil das auch teilweise glorifiziert wird. Und da gab es eben auch Betrugsbanken, Wildcat Banks, die eben schlechtes Geld angeboten haben. Also das war beileibe nicht nur positiv. Und auch da, so etwas kannst du nur durchziehen, wenn du eine aufgeklärte Gesellschaft hast. Das ist einfach so, weil man sonst sich überrumpeln lässt, indem man irgendwelche Noten dann unter Nennwert kauft, sich so locken lässt und dann in die Betrugsfalle gerät. So ist es nämlich damals gekommen. Ja? Und das sind wichtige Punkte, die wir ausführen müssen. Ja? Und deswegen brauchen wir auch einen langen Atem. Und es ist eine Frage, die wahrscheinlich über viele Generationen geht, bis wir wieder in eine, ja, oder uns da weiterentwickeln. Weil aktuell ist die freiheitliche Bewegung zwar, wir vernetzen uns gut, wir machen Fortschritte, wir kriegen mehr Zugriffszahlen, aber grundsätzlich leben wir, und das sagte Robert Neef, der Gründer des Liberalen Instituts in Zürich in der Schweiz, der sagte also, wir haben eine rezessive Phase des Liberalismus. Und das würde ich auch unterschreiben, das ist so. Ja. Ja, vielleicht zum Ende hin noch einmal so ein kleiner Appell von Ihnen, oder was liegt Ihnen noch auf dem Herzen? Vielleicht auch was, vielleicht können Sie auch für Ihre Frau sprechen. Was würde die jetzt an Ihrer Stelle vielleicht auch sagen, dass wir sie doch so ein bisschen mit reinnehmen, weil fast finde ich es ein bisschen schade, dass wir sie nicht, aber wir haben uns da darauf geeinigt, und insofern vielleicht auch so nochmal die Grüße an Sie.
Ja, da werde ich auf jeden Fall bestellen. Ja gut, meine Frau kommt ja aus dem Bildungswesen, und ich glaube, ihr Anliegen wäre, solche Inhalte und solche Gedanken eben auch ja möglichst früh zu vermitteln. Und ja, da die Schulen sowas nicht machen, es wäre der Appell an alle Eltern, eben zu gucken, ihren Kindern frühzeitig entsprechende Werte auch mitzugeben und sie auch mit den Ideen der Freiheit vertraut zu machen.
Ja, da haben wir auch was Wunderbares. Wir haben hier die Tuttle-Zwillinge. Die sind von Conall Boyack, und der leider verstorbene Enno Samp hat sie ins Deutsche übersetzt. Die gibt es, da gibt es eine ganze Reihe. Ich habe hier alle stehen, ich will jetzt nicht alle zeigen. Aber insofern danke, dass Sie das angesprochen haben, dass ich hier die Gelegenheit bekam, diesen Büchern auch nochmal eine Bühne zu geben. Und natürlich verweisen wir auch nochmal auf Ihr Buch. Ich gratuliere Ihnen und Ihrer Frau und auch dem Dankeschön. Verlag zu diesem großartigen Erfolg. Es wurde ja auch mehrfach rezipiert bei Horst Lüning, bei Professor Rieck waren sie und so weiter. Also das ist wirklich großartig. Ich habe auch noch das ein oder andere Video von Ihnen in meiner Playlist, die ich noch gucken möchte. Insofern danke an Sie für Ihre Arbeit insgesamt. Ja, Sie sind ja auch beim Afuera-Fest gewesen und sind sehr präsent mittlerweile. Das ist großartig, weiter so. Und danke auch, dass Sie dieses Werk so toll geschrieben und vor allem auch durch Ihre mediale Arbeit zum Erfolg geführt haben. Danke und bis bald.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Liebe Zuschauer, in Zeiten, in denen die Freiheit angegriffen und erodiert wird, brauchen wir Menschen, die für die Freiheit kämpfen. Kommen Sie zur Atlas-Initiative. Dort kämpfen wir für unsere Freiheit und auch für Ihre. www.atlas-initiative.de